Herzlich willkommen zur ersten Folge von MENA History. Wir reisen heute zurück in den 27. Dezember 1985, den Tag, an dem zwei koordinierte Terroranschläge die Flughäfen in Rom und Wien schwächert erschütterten. Insgesamt starben fast 20 Menschen, über 100 wurden dabei verletzt. Bei mir heute zu Gast ist der wissenschaftliche Leiter von MENA Watch, Florian Makel. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Tag.
Bevor wir ins Gespräch gehen, hören wir uns an, was am 27. Dezember genau passiert ist.
27. Dezember 1985 ist es kurz nach 9 Uhr morgens. Dutzende Menschen befinden sich im damaligen Terminal des Flughafens Wien. Sie warten mit ihren Koffern und ihren Tickets und dem Reisepass in der Hand auf den Check-in des El Al-Fluges von Wien nach Tel Aviv. Als plötzlich drei bewaffnete Männer die Abflughalle stürmen und innerhalb von Sekunden ein Blutbad anrichten. Die Attentäter werfen mehrere Handgranaten in die wartende Menge. Explosionen. Danach eröffnen sie mit Sturmgewehren das Feuer. Panik bricht aus, Menschen werfen sich zu Boden, versuchen zu fliehen, suchen Deckung, wo es keine gibt. Polizisten, Zivilfahnder und bewaffnete israelische Sicherheitsbeamte reagieren sofort. Mitten in der Halle kommt es zu einem Schusswechsel, über 200 Schüsse fallen. Am Boden verletzte Menschen, überall Blut und Panik. Einer der Beamten sieht eine scharfe Handgranate am Boden liegen und kickt sie von der Menschenmenge weg, ein Moment, der weitere Tote verhindert. Die Angreifenden flüchten aus dem Terminal, rauben in der Parkgarage ein Auto und fahren über die Bundesstraße B9 in Richtung Fischerment. Die Verfolgungsjagd durch die Polizei ist chaotisch, es wird weiter geschossen. Schließlich kommt der Fluchtwagen zum Stillstand. Einer der Attentäter wird tödlich getroffen, zwei weitere werden schwer verletzt festgenommen. Zurückbleiben Tote und Verletzte. Drei Zivilisten sterben an den Folgen des Anschlags. Mehr als 30 Menschen werden verletzt, viele von ihnen schwer, einige mit bleibenden Schäden. Noch am selben Tag wird der Flugbetrieb in Wien schwächert unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen wieder aufgenommen. Die Täter gehörten zur radikal-palästinensischen Abu Nidal-Organisation. Zeitgleich verübte eine weitere Terrorzelle einen nahezu identen Anschlag auf den Flughafen Rom Fiumicino, der 19 Todesopfer fordert.
Herr Makel, lassen Sie uns von vorne anfangen. Am 27. Dezember 1985 um 9 Uhr in der Früh. Das Attentat jährt sich zum 40. Mal aus Ihrer Warte. Können Sie uns genau sagen, was da passiert ist?
Ja, wie wir schon gehört haben, es gab an diesem Tag, an diesem Morgen, am 27. Dezember 1985 eben nicht ein, sondern zwei Attentate. Das eine hat eben in Rom stattgefunden, ein bisschen früher als das in Wien. Und kurz nach 9 Uhr haben eben drei Terroristen die Abflughalle am Flughafen Wien-Schwechat betreten, haben Handgranaten in Richtung der dort befindlichen El Al-Abfertigungsschalter geworfen und sofort aus Maschinenpistolen das Feuer eröffnet. Nur dank der sehr schnellen Reaktion von dort anwesenden El Al-Sicherheitsleuten und einigen wenigen österreichischen Polizisten, muss man sagen, aber die Hauptlast haben die El Al-Leute getragen, die da sofort das Feuer erwidert haben. Nur denen ist es zu verdanken, dass es eben nicht noch sehr viel mehr Tote gegeben hat. Am Ende sind zwei Menschen an diesen Schaltern da getötet worden und eine dritte Frau in dem Fall ist wenige Tage danach im Krankenhaus verstorben. Dann gab es eine wilde Verfolgungsjagd. Die Terroristen haben ein Auto gekapert und wollten damit fliehen, haben sich dann zunächst verfahren noch am Flughafengelände. Dann irgendwann die Ausfahrt auf die Bundesstraße gefunden, sind aber da nicht weit gekommen, verfolgt von der Polizei, ist das Auto dann zusammengebrochen. Sie haben dann noch versucht, andere Autos zu kapern und damit weiter zu fliehen, aber das ist auch misslungen. Letztlich ist einer der Terroristen, alle drei sind bei dem Schusswechsel am Flughafen schwer verletzt worden, einer ist dann dort auf der Straße noch verstorben, die anderen zwei, denen die Munition ausgegangen ist, sind von der Polizei festgenommen worden.
Ja, das ist ja der Unterschied zu Rom, wo die Attentäter im Gegensatz zu Österreich nicht fliehen konnten. Sie wurden am Flughafen direkt getötet. In Österreich wurden sie ja nach einer Verfolgungsjagd verhaftet, einer davon auch getötet. Aber vielleicht gehen wir nochmals auf das Attentat selbst zurück. Es haben sich ja am Flughafen erschütternde Szenen abgespielt. Menschen lagen verletzt und blutüberströmt am Boden. Wie hat damals das Sicherheitspersonal am Flughafen reagiert? War man überhaupt für den Fall der Fälle gerüstet?
Grundsätzlich kann man sagen, wenn man es mit heute vergleicht, waren natürlich die Sicherheitsmaßnahmen damals relativ lächerlich. Durchgängige Kontrollen, wie man es heute aus dem Flugverkehr kennt, die gab es damals de facto nicht. Es war in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, in denen wir jetzt sind, schon deutlich besser als in den 70er Jahren und Ende der 60er Jahre, wo die Anschläge auf Flughäfen und Flugzeugentführungen und so weiter begonnen haben. Aber im Vergleich zu heute waren die Sicherheitsmaßnahmen immer noch sehr, sehr, sehr beschränkt. Die Polizei selber hat im Nachhinein immer argumentiert, dass sie sehr wohl genügend Einsatzkräfte vor Ort gehabt haben. Allerdings waren das keine spezialisierten Einsatzkräfte, wie man sie heute auch von Flughäfen kennt, sondern das waren im Wesentlichen ganz normale Polizisten. Die waren da verstreut schon anwesend auf diesem Flughafengebäude, aber eben lange nicht so konzentriert, wie man das heute kennt. Und auch wenn man jetzt heute beispielsweise mit einem El-Al-Flug fliegen würde, was man da für Sicherheitsvorkehrungen hat, wie gesagt, das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Es gab, abgesehen von den offiziellen Polizisten, die da waren, gab es eben so eine Gruppe von mehr oder minder privaten El-Al-Sicherheitsleuten, also Israelis, die dort in Zivil waren, die auch bewaffnet waren und die halt eben speziell natürlich die El-Al-Abfertigungsschalter bewacht haben. Und wie ich schon zuvor gesagt habe, das waren auch die ersten, die am schnellsten reagiert haben, als dann die Granaten geflogen sind. Und erschütternde Szenen, ja, selbstverständlich. Also als erstes wurden diese Granaten geworfen, die mitten in der Menge der wartenden Leute explodiert sind. Schon da viele Leute eben von Granatsplittern getroffen, schwere Verletzungen, und dann hat auch schon unmittelbar der Schusswechsel begonnen. Und auch wenn man jetzt im Nachhinein die Fotos sieht oder teilweise die Fernsehaufnahmen von damals, also diese Schalterhalle war ein einziges Blutbad im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat vor allem, was für viel Kritik danach gesorgt hat, auch relativ lange gedauert, bis wirklich professionelle medizinische Hilfe gekommen ist. Also es ist von bis zu einer Viertelstunde die Rede. Es gab damals noch keine eigene Krankenstation am Flughafen, es gab noch keine eigenen Ärzte am Flughafen. Das hat also alles für die Betroffenen damals unendlich lange gedauert, bis dann wirklich Hilfe angelaufen ist.
Bevor wir zu den Hintermännern kommen und wie dieses Attentat koordiniert war, gemeinsam auch mit Rom, vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie die Flucht damals war. Die dürfte auch sehr dramatisch gewesen sein.
Ja, also vielleicht kann man noch zuvor schicken, um ein Haar, das ist auch ein tragischer Aspekt an der Sache, um ein Haar hätte der Anschlag ja fast noch verhindert werden können. Es gab da ein amerikanisches Ehepaar am Flughafen. Die Terroristen sind eben von der Ankunftshalle über eine Treppe hinaufgekommen und wollten dann eben Granaten werfen. Und aus irgendeinem Grund hat der an erster Stelle von denen gegangen ist, in der ersten Runde sozusagen diese Granate nicht geworfen, sondern die drei sind dann quasi eine Runde durch die Abflughalle wieder hinunter in den Ankunftsraum und dann wieder beim zweiten Mal haben sie dann den Angriff unternommen. Und nachdem sie da eben das erste Mal in die Halle gekommen sind, hat ein amerikanisches Ehepaar eben eine Handgranate entdeckt in der Hand eines der Terroristen und hat dann versucht, einen österreichischen Polizisten zu alarmieren. Das ist gescheitert schon daran oder weitgehend gescheitert, dass der Polizist einfach nicht Englisch konnte und es einige Zeit gebraucht hat, bis die sich verständlich machen konnten, was sie gesehen haben. Und als der dann halt nachschauen gegangen ist, waren die Araber schon wieder weg aus der Abflughalle. Also ist die Frage, ob er wirklich was verhindern hätte können, aber es hätte zumindest früher Alarm gegeben werden können, bevor auch schon die Granaten geflogen sind. Zurück zur Flucht, ja, also die waren ihren eigenen Aussagen nachher zufolge sehr verblüfft über die schnelle und vor allem sehr erbitterte Gegenreaktion durch die El-Al-Leute und auch durch die österreichischen Polizisten und sind über diese Treppe eben wieder geflohen, haben die ganze Zeit weiter geschossen, waren alle drei zu dem Zeitpunkt bereits mehrfach getroffen worden, unterschiedlich schwer verletzt. Haben dann eben, sind aus dem Gebäude raus, haben ein Auto gestohlen. Sie hatten von Anfang an nicht geplant, von dort zu fliehen. Das heißt, sie sind auch mit dem Taxi dahin gekommen. Sie hatten kein eigenes Fahrzeug, sondern haben da eben dann ein Auto erst einmal geklaut. Haben sich dann verfahren, sind dann nochmal vorbei an dem Eingang zu den Schalterhallen. Dort sind schon El-Al und Polizisten gewesen, die weiter auf das Auto gefeuert haben. Und dann hat sich eben eine Verfolgungsjagd über die Bundesstraße abgespielt. Die Terroristen sind vorangefahren, das Auto auch schon mehrfach getroffen. Hinterher daneben ein Polizeiwagen, auch ein israelischer Sicherheitsmann ist da noch mitgefahren. Die Polizisten haben aus dem fahrenden Auto auf die Polizei dahinter geschossen, haben sogar nochmal eine Handgranate geworfen, um die möglicherweise abzuschütteln, bis dann eben kurz vom Ortsbeginn von Fischament dieser Wagen einfach zusammengebrochen ist und nicht mehr fahrfähig war. Dann haben sie eben versucht, noch andere Autos zu kapern und mit denen die Flucht fortzusetzen, aber das hat eben auch nicht funktioniert. Der eine Attentäter ist eben dort an Ort und Stelle verstorben, der hatte noch zwei Handgranaten, die anderen haben gesagt, sie haben das nicht gewusst, wenn ihnen das klar gewesen wäre, dann hätten sie sich in die Luft gejagt, weil sie hatten überhaupt nicht vor, sich zu ergeben oder festnehmen zu lassen. Aber mangels Munition und anderer Alternative haben sie sich dann eben ergeben müssen.
Wer waren die Täter? Wer war die Organisation dahinter? Wer steckt dahinter diesen Anschlag?
Die drei Täter waren junge Palästinenser, alle so Mitte 20. Sie haben alle drei zur Abu Nidal-Organisation gehört. Das war die zum damaligen Zeitpunkt, also wie gesagt, wir sind Mitte der 80er Jahre, die mit Sicherheit aktivste und gefährlichste der zahlreichen palästinensischen Terrororganisationen. Vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Abu Nidal, der Chef dieser Organisation, also das ist natürlich ein Kampfname, geboren als Sabri al-Banna in Jaffa 1937. Die Familie ist während des israelischen Unabhängigkeitskrieges aus Jaffa weggegangen, geflohen, zuerst nach Gaza, dann nach Jordanien. Albaner selber hat dann eine Zeit lang auch in Saudi-Arabien gelebt. Irgendwann hat er sich der PLO angeschlossen, hat offenbar irgendwie auch Kontakte damals zu der Terrororganisation Schwarzer September gehabt. Also die ersten Aufzeichnungen, die es von westlichen Geheimdiensten gibt, in denen der Name Abu Nidal vorkommt, die stammen eben aus den frühen 70er Jahren im Zusammenhang mit Terrorattentaten des Schwarzen September. Also diese Organisation, die beispielsweise auch für den Angriff auf die Olympischen Spiele 1972 in München verantwortlich war. Abu Nidal hat sich dann früher oder später mit der PLO-Führung und Yasser Arafat überworfen. Er fand deren Haltung zu versöhnlerisch, zu kompromissbereit, nicht radikal genug und hat sich im Prinzip 1974 mit seiner eigenen Organisation namens Fatah, Revolutionärer Rat, selbstständig gemacht. Das war zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, nur eine von sehr, sehr vielen palästinensischen Terrororganisationen, aber die hat sich dann bald durch ihre zahlreichen Aktivitäten und vor allem durch die unglaubliche Brutalität ihrer Aktionen rasch einen Namen gemacht.
Wir müssen hier einen Schnitt machen und zurückgehen in die 80er Jahre und vielleicht können Sie uns die damalige politische Situation in Israel und in den palästinensischen Gebieten erklären.
Grundsätzlich hat die Situation für Israel zum damaligen Zeitpunkt im Vergleich zu den Jahrzehnten davor grundlegend gewandelt, dadurch, dass 1979 der israelisch-ägyptische Friedensvertrag geschlossen wurde. Das war natürlich eine Angelegenheit, die speziell jetzt Organisationen wie die Abu Nidal-Organisation vehement erbost hat und auch eine ganze Reihe von Terroranschlägen zur Folge hatte, weil denen ging es ja immer darum, jede Verständigung zwischen Israel und den Arabern zu verhindern und Leute zu bestrafen, die sich erdreisten, eben solche Wege zu beschreiten. Und man darf nicht vergessen, ab 1982 war Israel auch aktiver Teilnehmer im Bürgerkrieg in Libanon. Also die palästinensischen Gruppierungen haben ja im Libanon dazu geführt, dass 1975 dort ein blutiger Bürgerkrieg ausgebrochen ist. 1982 hat dann ein anderes Terrorattentat auch der Abu Nidal-Organisation sozusagen den Anlass für die Invasion Israels in den Libanon geliefert. Die Abu Nidal-Organisation hat da den israelischen Botschafter in London bei einem Schussattentat schwer verletzt. Und das nahm eben Israel zum Anlass, um gegen den dauernden Raketenbeschuss aus dem Libanon, wo damals eben das Hauptquartier der PLO gewesen ist, vorzugehen. Also seit 1982 war Israel Kriegspartei und aktiv in dem Krieg in Libanon involviert. Abgesehen davon, wenn man jetzt das etwas größere Bild hernimmt, war das halt eine Zeit, in der überhaupt Terror, internationaler Terrorismus groß auf der Tagesordnung gestanden ist. Das war auch eine Zeit sich massiv verstärkender Spannungen zwischen den USA und Libyen. Also damals war Libyen einer der aktivsten arabischen Terrorsponsorländer. Und gerade um die Zeit rund um das Flughafenattentat war eine extrem spannungsgeladene Zeit, in der jeden Tag darüber spekuliert wurde, ob jetzt bald mal ein Krieg zwischen den USA und Libyen bevorstehen würde. Also es war eine Zeit, in der Terror ohnehin auch auf der Tagesordnung gestanden ist.
Vielleicht machen wir einen kurzen Blick über den Terror in den 80er Jahren und hören wir uns das an.
Österreich war seit den 1970er Jahren mehrfach Ziel oder Schauplatz internationaler Terroranschläge. Dabei handelte es sich vor allem um palästinensische Terrorgruppen sowie um weitere Organisationen, die in Europa und im Nahen Osten aktiv waren. Bereits 1970 kam es zu einer Bombenexplosion an Bord einer Maschine der Austrian Airlines. Verantwortlich war das PFLP General Command unter der Führung von Ahmad Jibril, eine von Syrien unterstützte Terrorgruppe. 1972 entführte der Schwarze September, eine Tarnorganisation der Fatah, einen Sabena-Flug nach dem Start aus Wien. Im selben Jahr kam es vermutlich zu Briefbombenanschlägen auf die israelische Botschaft. 1973 wurde ein Terrorkommando festgenommen, das zuvor den Ort Schönau ausspioniert hatte. Ebenfalls 1973 verübten die sogenannten Adler der palästinensischen Revolution, auch bekannt als Haika, eine Geiselnahme in Marchek und Schönau. Die Gruppe wurde vom syrischen Regime aufgebaut. 1979 folgte der erste Anschlag auf die Wiener Synagoge. 1975 kam es in Wien zur OPEC-Geiselnahme. Beteiligt waren das PFLP Special Command unter Wadi Haddad sowie die revolutionären Zellen. In den späten 1970er und frühen 1980er Jahren verübte die Abu Nidal-Organisation mehrere Anschläge mit Österreich-Bezug. 1979 kam es zu einem Bombenanschlag auf das Hotel Pitter in Salzburg. 1981 folgten der Mord an Nittel sowie der zweite Anschlag auf die Wiener Synagoge. 1985 wurde ein Anschlag am Flughafen Wien-Schwechat verübt. Neben diesen Gruppen waren Mitte der 1980er Jahre weitere Terrororganisationen in Europa und im Nahen Osten aktiv. Dazu zählen die Abu Nidal-Organisation, die Palästinensische Befreiungsfront unter Abu Abbas, die 1985 für die Entführung des Kreuzfahrtschiffs Achille Lauro verantwortlich war, die Hisbollah, die IRA, die RAF, Mordkommandos des iranischen Regimes sowie Terrorkommandos im Auftrag des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi.
Warum war eigentlich Österreich Ziel dieses Anschlags? Österreich hatte damals auch versucht, eine Vermittlerrolle zu spielen im Nahen Osten. Warum hat das nicht funktioniert und warum hat die Abu Nidal-Gruppe gerade Österreich ausgesucht?
Ja, das sind sehr gute Fragen, über die man zumindest teilweise nur spekulieren kann. Zum einen muss man sagen, die Abu Nidal-Organisation hat ja schon zuvor in Österreich zugeschlagen. Also im Grunde genommen, alle palästinensischen Terroranschläge in Österreich in den 80er Jahren sind von der Abu Nidal-Organisation verführt worden. Da gab es vor allem im Jahr 1981 zwei wichtige und einschneidende Ereignisse, nämlich einerseits am 1. Mai 1981 die Ermordung des Wiener Stadtrates Heinz Nittl, damalig auch Vorsitzender der österreichisch-israelischen Gesellschaft. Und wenige Monate später, dann Ende August 1981, ein Angriff auf die Synagoge in Wien. Zwei Attentäter, die dort auch eben mit Handgranaten und Maschinenpistolen auf jüdische Besucher des Tempels gefeuert haben, die da gerade aus einer Bar Mitzwa-Feier herausgekommen sind. Einer der Täter hat sich dann eine Verfolgungsjagd durch die Innenstadt geliefert, bevor er dann festgenommen wurde. Und der hat dann im Polizeiverhör zur Überraschung aller auch die Ermordung von Heinz Nittl gestanden. Und damals wurde auch der Führungsoffizier dieser beiden Attentäter, ein Mann namens Bachi Yunis, festgenommen und auch weiter verurteilt. Und letztlich dürfte das ein ganz wesentlicher Grund dafür gewesen sein, dass 85 dieser Anschlag im Flughafen Schwechat stattgefunden hat. Denn nach der Verhaftung der Synagogenattentäter und dieses Führungsoffiziers der Abu Nidal-Organisation hat ein langes Gezerre zwischen der Organisation und Österreich stattgefunden. Die waren sehr erpicht darauf, diese Terroristen und insbesondere Bachi Yunis frei zu bekommen. Der war offenkundig innerhalb der Organisation ein äußerst wichtiger Mann und für den haben sie sich also wirklich massiv ins Zeug geworfen. Haben da mit Vergeltungsschlägen gedroht, haben eben mit weiterem Terror gedroht, falls die nicht freigelassen werden. Österreich hat auf der Position beharrt, na, den kann man, wenn überhaupt, erst nach einer rechtskräftigen Verurteilung irgendwie wieder loswerden. Das an und für sich ist nicht unüblich gewesen. Europäische Staaten haben sich immer sehr darum bemüht, palästinensische Terroristen möglichst schnell wieder loszuwerden, eben aus Angst vor möglichen Vergeltungsschlägen durch Terrorgruppen. Jedenfalls haben sich die Verurteilungen von der Terroristen, vor allem aber von Bachi Yunis, mehrere Jahre hinweggezogen. Der Prozess musste dreimal durchgeführt werden, weil die Urteile sozusagen dem politisch gewünschten Strafmaß nicht entsprochen haben. Also die ersten beiden Prozesse sind jeweils mit lebenslangen Haftstrafen zu Ende gegangen. Diese Prozesse sind vom obersten Gericht wieder an die erste Instanz zurückverwiesen worden unter zum Teil fadenscheinigen Vorwänden. Und der Hintergrund dürfte, wie der damalige Staatsanwalt auch im Nachhinein immer gesagt hat, ganz offensichtlich politischer Druck gewesen sein. Also man wollte nicht eine lebenslange Haftstrafe für Yunis am Ende haben, weil das eben die Möglichkeiten einer vorzeitigen Entlassung enorm beschränkt hätte. Und da haben dann schon Geheimverhandlungen zwischen Österreich und der Abu Nidal-Organisation begonnen.
Genau, Sie sagen ja, dass es Geheimverhandlungen gegeben hat. Was war die Rolle des offiziellen Österreichs in dieser Situation? Wie hat die Politik damals agiert?
Man muss sagen, Österreich hat in der ganzen Diskussion über Nahostpolitik in Europa eine Vorreiterrolle, wenn man das so nennen möchte, gespielt, und zwar durch die Person Bruno Kreisky. Kreisky war mit Abstand der wichtigste europäische Politiker in den 1970er Jahren, speziell wenn es darum ging, Arafat und die PLO anzuerkennen, international aufzuwerten, sozusagen auf das diplomatische Parkett zu holen. Österreich war das erste Land, das die PLO offiziell als Vertretung des palästinensischen Volkes anerkannt hat. Österreich war das erste Land, in dem die PLO offiziell ein Büro eröffnen konnte. Also Österreich hat also immer schon eine sehr, sehr prominente Position gehabt, weit über das normale Ausmaß österreichischer Wichtigkeit auf internationaler Politik hinausgehend.
Obwohl Österreich so eine Vorreiterrolle gespielt hat und Palästina offiziell anerkannt hat, ein Büro gegeben hat in Österreich von der PLO, dass genau deswegen Attentate in Wien stattgefunden haben?
Ja, die Abu-Nidal-Organisation und Abu-Nidal selbst, die hatten ja immer erklärtermaßen das Programm, jeden zu bestrafen, der für eine Verständigung zwischen Israel und den Arabern eintritt. Und so gesehen war natürlich Österreich auch ein, wenn man so möchte, vorbestimmtes Opfer oder ein praktikables Opfer. Sie haben natürlich genau mit ihren Anschlägen in Österreich darauf gezielt, diese Annäherung zu der PLO, diese internationale Aufwertung der PLO und mögliche Gespräche zwischen Israel und der PLO zu verhindern. Und eben da Kreisky da so ein prominenter Vorreiter in dieser Sache gewesen ist, hat das natürlich Österreich auch natürlich zu einem Angriffsziel gemacht. Das war sicher mit ein Grund, warum schon 1981, aber dann auch 1985 die Abu-Nidal-Organisation in Österreich zugeschlagen hat. Dazu kam aber dann mit Sicherheit eben noch dieses Gezerre um die inhaftierten Terroristen in Österreich. Die Geheimverhandlungen zwischen Österreich und der Abu-Nidal-Organisation, die stets bestritten wurden, selbstverständlich vom Innenministerium damals, sind im Dezember 1985 zusammengebrochen, haben nicht zu dem Ergebnis geführt, das die Abu-Nidal-Organisation offensichtlich erwartet hat. Mitte Dezember ist daraufhin noch eine österreichische Delegation nach Libyen gereist, zu Gaddafi. Gaddafi damals eben der Hauptsponsor der Abu-Nidal-Organisation, und die haben gesagt, ja, also sie befürchten, dass in Österreich Terroranschläge stattfinden werden, und sie bitten eben Gaddafi da einzuwirken auf Abu-Nidal, sowas eben zu unterlassen, und Gaddafi hat das auch zugesagt, also er hat sich auch für die Freilassung der Terroristen eingesetzt, aber gemeint, er wird seine Kontakte nutzen und wird das zu verhindern versuchen. Am 16. Dezember fliegt diese Delegation also wieder zurück nach Österreich, glaubt, sie hat was erreicht. Zwei Wochen später findet der Anschlag am Flughafen statt.
Aber war das nicht damals eine diplomatische Selbstaufgabe von Österreich, mit einem Terrorpaten wie Gaddafi zu verhandeln, der im Prinzip ein doppeltes Spiel gespielt hat?
Das kommt immer darauf an, wie man fragt, und ist auch heute noch umstritten. Also wenn man SPÖ fragt und vor allem auch noch immer die vielen Kreisky-Bewunderer in der SPÖ, die werden natürlich sagen, nein, ganz im Gegenteil. Die umsichtige Politik Kreiskys hat ja davor dazu beigetragen, Arafat aus diesem Terror-Eck rauszuholen und eben auf die diplomatische Bühne zu bringen und diesen Konflikt dadurch zu entspannen und dadurch eben zu einer Entspannung auch der Terrorsituation beizutragen. Andere, auch damals die Opposition schon in den 70er und frühen 80er Jahren, haben natürlich ganz anders argumentiert, haben gemeint, dass sich der Kanzler da so wichtig macht und aufspielt in einem Konflikt, der uns eigentlich überhaupt nichts angeht, macht Österreich erst zu einem Terrorziel. Man muss sagen, also auch aus heutiger Sicht sind diese Verhandlungen oder Gespräche mit der Abu-Nidal-Organisation natürlich anrüchig, weil also dass der Staat inoffiziell zwar, aber doch mit einer der damals blutigsten Terrororganisationen der Welt da so fälscht um die Freilassung von Häftlingen, ist natürlich anrüchig. Aber das war auch nicht das erste Mal, dass Österreich sowas gemacht hat.
Aber im Prinzip ist es ja nicht Usus, dass man mit Terroristen verhandelt. Also kein Staat wird sich hingeben und sagen, wir verhandeln mit Terroristen, egal in welche Richtung das geht. Das hat man auch in Deutschland gesehen, zum Beispiel Landshutentführung etc. oder auch RAF, also linker Terrorismus, wo der Staat gesagt hat, wir werden sicher nicht mit den Terroristen verhandeln, auch wenn es Todesopfer geben würde, weil das wäre eine Selbstaufgabe des Staates. War das nicht eine Art Selbstaufgabe auch in Österreich?
Ja, man muss sagen, die Haltung der europäischen Staaten zu Terrorgruppen war keineswegs so eindeutig. Also es gab Beispiele wie die Landshutentführung 1977. Da ist der Staat hart geblieben und ist nicht auf Verhandlungen eingestiegen und nicht auf die Forderungen der Terroristen eingestiegen. Es gab aber auch viele andere Fälle, auch in Deutschland. Also erinnert sei nur an die drei überlebenden Attentäter des Anschlags auf die Olympischen Spiele 1972. Die sind ja schon wenige Wochen später in einer bis heute etwas mysteriösen Flugzeugentführung sofort wieder freigelassen worden, weil auch Deutschland damals offenkundig darum bemüht war, die möglichst schnell wieder loszuwerden. Und das war eigentlich die gängige Praxis. Das israelische Außenministerium hat in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, da eine Auflistung gemacht und haben festgestellt, also von hunderten palästinensischen Terroristen, die zwischen 69 und 75 außerhalb von Israel inhaftiert wurden wegen Terrorattentaten, sind Ende 1975 genau noch drei in Haft gewesen. Also alle Staaten haben sich bemüht, die so schnell wie möglich loszuwerden. Und Österreich war diesbezüglich auch keine Ausnahme. Es gab einen berühmten Fall 1973 im Jänner, ist ein Terrorkommando im Schwarzen September in Österreich festgenommen worden. Die hatten offenkundig das Schloss Schönau ausspioniert, ein Schloss in Niederösterreich, in dem damals ein Transitlager für Juden eingerichtet gewesen ist, die aus der Sowjetunion nach Israel ausgewandert sind. Die hatten dieses Schloss ausspioniert, es wurden Skizzen der Umgebung gefunden bei denen, es war völlig klar, dass die offenbar einen Anschlag dort planten. Die haben auch zugegeben, vom Schwarzen September zu sein. Wie hat die österreichische Justiz darauf reagiert? Sie haben sie wegen Passfälschung vor Gericht gestellt, dann zu einer völlig lächerlichen Strafe verurteilt und sofort abgeschoben. Also auch da wurde nicht auf hart gestellt sozusagen, sondern es wurden irgendwelche minderen Delikte als Vorwand genommen, die möglichst schnell wieder loszuwerden.
Es gab ja noch ein anderes Beispiel, OPEC-Überfall, den Terrorpaten Carlos, der dann auch verabschiedet worden ist am Flughafen. Kann man da irgendwie Verbindungen sehen?
Ja, das ist ein interessantes Beispiel auch im Hinblick auf Abu Nidal, weil sowohl die Organisation von Carlos als auch die von Abu Nidal, das sind sozusagen die Paradebeispiele für diese seltsame Mixtur aus palästinensischen und internationalen Terrorgruppen in Verbindung mit arabischen Staaten, also und Unterstützung durch arabische Geheimdienste. Im Fall von OPEC-Attentat ist es, gilt es als Allgemeinwissen mittlerweile, dass Libyen da sehr aktiv gewesen ist, also dass die Waffen über die libysche Botschaft zur Verfügung gestellt worden sind und dergleichen. Und dass im Prinzip Carlos sich da als Söldner für Libyen verdient hat mit diesem Anschlag. Und ganz ähnlich ist es auch mit der Abu Nidal-Organisation dann in den 80er Jahren gewesen. Die hat zu verschiedenen Zeiten ihrer Geschichte ihre Dienste verschiedenen arabischen Staaten angeboten und ist in deren Auftrag sozusagen tätig gewesen. Zuerst Irak, dann Syrien, dann vor allem eben Libyen, damals 85 während des Flughafenanschlages. Österreich hat, was jetzt Verhandlungen mit Terrororganisationen betrifft, ja auch da eine Vorreiterrolle gespielt. Also Österreich war das erste Land, von dem man es zumindest weiß, dass auch einen mehr oder minder offiziellen Pakt damals mit der PLO geschlossen hat, das eben auf der einen Seite angeboten hat, diplomatische Aufwertung, Eröffnung eines Büros und so weiter, gegenüber der Versicherung, also als Gegenzug dafür hat die PLO versichern müssen, es finden in Österreich keine Terroranschläge statt und es werden von Österreich aus keine Terroranschläge geplant. Also auch das war ja schon ein Deal zwischen dem offiziellen Österreich und einer damaligen, ja immer noch Terrordachorganisation wie der PLO. Nichts anderes ist sie damals gewesen. Und das hat sich halt dann in den 80er Jahren fortgesetzt mit den Geheimverhandlungen mit der Abu Nidal-Organisation, das wirklich auch aus heutiger Sicht moralisch äußerst fragwürdige und auch politisch äußerst fragwürdige ist, dass diese Verhandlungen nach dem Anschlag vom Flughafen in Schwechat ja nicht zu Ende gewesen sind, sondern ganz im Gegenteil, die wurden ganz einfach fortgesetzt. Und dann im Nachfeld des Mordens in Schwechat hat Österreich erst recht einen inoffiziellen Pakt mit der Abu Nidal-Organisation geschlossen.
Wie hat der ausgesehen, dieser inoffizielle Pakt, und woher weiß man das?
Also wie hat der ausgesehen? Er hat so ausgesehen, dass Österreich sich nach wie vor geweigert hat, Bachi Yunis freizulassen. Der ist ja damals gerade erst einmal ein halbes Jahr oder so rechtskräftig verurteilt gewesen. Damals dann noch zu 20 Jahren. Also die Perspektive ist gewesen, dass er nach zwei Drittel der Haftzeit, das wären 12, 13, 14 Jahre, dass er dann freikommen kann. Aber also 1985 war das für die österreichischen Behörden noch nicht akzeptabel. Aber sie haben sich mit der Abu Nidal-Organisation im Wesentlichen auf drei Dinge geeinigt. Erstens eine sehr zuvorkommende Betreuung des Häftlings Yunis durch Abu Nidal-Leute. Zweitens auch zu diesem Zweck die Eröffnung von eines Abu Nidal-Büros im Prinzip in Wien, das dann über die Jahre hinweg an verschiedenen Wiener Adressen angesiedelt gewesen ist, wo also Abu Nidal-Leute völlig frei ein- und ausgegangen sind in Österreich. Und andererseits noch drittens die Bereitstellung von Unterstützung, und zwar in Form von beispielsweise kostenloser Versorgung von verletzten Abu Nidal-Kämpfern in österreichischen Krankenhäusern. Also da gab es tatsächlich materielle Unterstützung Österreichs für eine blutige Terrororganisation. Die Österreicher haben natürlich immer argumentiert, und das stimmt bis zum gewissen Ausmaß auch, dass sie dadurch die Möglichkeit gehabt haben, die unter enger geheimdienstlicher Kontrolle zu halten. Also die Wohnungen waren verwanzt und so weiter und so fort. Und es wurde auch mit ausländischen Geheimdiensten kooperiert bei der Überwachung dieser Abu Nidal-Leute. Aber nichtsdestotrotz war dieser Pakt einer, der erst nach den Morden von Schwechat überhaupt erst zustande gekommen ist.
Das klingt jetzt alles nach einem Plot für einen Geheimdienstroman. Wie ist das alles aufgearbeitet und woher weiß man das?
Also Gerüchte diesbezüglich hat es schon recht früh gegeben. Bekannterweise hat ausgerechnet Gaddafi einen Teil davon öffentlich gemacht. Also Gaddafi hat sich nach dem Anschlag in Schwechat, also erst in seiner ersten Reaktion hat er das als Heldentat der Helden von Sabra und Shatila, also dieser Flüchtlingslager im Libanon, bejubelt, dieses Attentat. Dann hat er sich offenkundig anders überlegt und hat kurz danach ein Interview gegeben, ein mehrteiliges für die Tageszeitung Kurier, in der er dann eben diesen Anschlag bedauert hat. Und da hat er so einen Teil dieser geheimen Verhandlungen schon öffentlich gemacht, indem er gesagt hat, ja, da gab es so Kontakte und ich bin dann auch kontaktiert worden von den Österreichern und ich habe mich darum bemüht, aber es ist mir leider nicht gelungen, da was zu verhindern. Also er war der Erste, der da so einen Hinweis darauf in die Richtung gegeben hat. Die andere Sache ist, also aus heutiger Sicht ist es recht eindeutig belegt. Es gibt mehrere Dokumente dazu, die für jeden zugänglich im Bruno-Kreisky-Archiv einzusehen sind. Also beispielsweise die Berichte über diese Reise nach Libyen und die Verhandlungen mit Gaddafi, Berichte über aus verschiedenen Botschaften an Österreich, an die österreichische Regierung, aus Beirut, aus Damaskus, wie diese Kontakte mit der Abu-Nidal-Organisation eingefädelt wurden und mittlerweile auch diverse andere Akten, die zur Verfügung stehen. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ist das relativ gut aufgearbeitet. Man weiß genau, wo diese Leute gewesen sind, welche Unterstützung sie bekommen haben, wo diese Wohnungen gewesen sind. Man weiß, wer die Leute gewesen sind. Also die Namen sind alle bekannt. Und wenn man das nachlesen will, es gibt einen Historiker, einen österreichischen Thomas Riegler, der ein recht umfassendes Buch über den Nahostterror in Österreich geschrieben hat, im Namen Im Fadenkreuz. Da ist also vor allem auch diese ganzen Geheimverhandlungen und dieser de facto Waffenstillstand, der da zwischen Österreich und der Abu-Nidal-Organisation geschlossen wurde, sehr gut aufgearbeitet.
Wenn wir nochmal zu den Hintermännern kommen, vielleicht könnten Sie uns erklären, wie das Attentat damals in der Öffentlichkeit rezipiert wurde.
Das ist insofern interessant, als eben in Österreich ja eben schon viele palästinensische Terroranschläge stattgefunden haben, also angefangen schon von den frühen 70er Jahren, der Terroranschläge mit Österreich Bezug. Der erste größere Anschlag war dann 1973, im September 1973, diese Geiselnahme am Grenzbahnhof nach Eck. Das waren alles immer noch Sachen, die natürlich für Schock gesorgt haben und massive Nachrichtenthemen gewesen sind. Aber das waren immer noch Sachen, wo eine breite Öffentlichkeit den Eindruck gehabt hat, das bezieht sich auf relativ begrenzte Gruppen, also jüdische Auswanderer oder im Falle des Synagogenattentaten eben die jüdische Gemeinde. Mit dem Attentat in Schwechat ist da was ganz anderes geschehen. Also das war auch, jetzt haben mir das wieder Leute bestätigt, die sich zurückerinnern, das war plötzlich zum ersten Mal so der Eindruck, das kann einfach jeden treffen. Also natürlich hat der Anschlag in Schwechat auch in erster Linie dem El Al schalten gegolten, aber daneben waren ja auch andere Abfertigungsschalter und da waren beispielsweise Reisende, die auf dem Weg nach Griechenland gewesen sind, die genauso unter den Verletzten dann zu finden gewesen sind. Und da war dieser Eindruck, es ist völlig willkürlich, es kann einfach jeder davon betroffen werden. Und das hat nochmal ein ganz anderes Ausmaß an Schock und auch Verärgerung und Verbitterung ausgelöst, als alle die Anschläge, die es schon davor gegeben hat.
Hat es damals Kritik gegeben an der Regierung Kreisky, dass man sich zu sehr in diesen Konflikt als neutrales Land involviert?
Man muss dazu sagen, Kreisky war 1985 nicht mehr Kanzler, also er ist ja 83.
Die Folge des Kreisky.
Die österreichische Regierung hat aber auch unter seinen Nachfolgern diese Nahostpolitik die Grundlinie weiter vertreten, allerdings natürlich nicht mit diesem großen persönlichen Engagement, das Kreisky vor allem halt an den Tag gelegt hat. Also von einem Kurswechsel zu sprechen, wäre zu viel, aber es war nicht mehr so prominent wie unter Kreisky. Die Kritik an Kreisky oder an der Regierung hat es natürlich gegeben, aber die gab es auch die ganzen 70er Jahre immer schon. Also das war zu dem Zeitpunkt schon relativ gut eingespieltes Ritual, kann man fast sagen. Also Kreisky sagt, oder die SPÖ stellt sich hin und sagt irgendwie, ach was, und wir tragen doch zur Versöhnung und Entspannung bei. Und die anderen sagen, Ivo, ihr holt uns die Terroristen überhaupt aus diesem Land. So, das war im Wesentlichen die Konstellation und das war immer dasselbe Ritual, das abgelaufen ist. Und das hat sich auch nach dem Anschlag in Schwechat wiederholt.
Wie war die internationale Reaktion auf diesen Anschlag, beziehungsweise wie ist das in Israel rezipiert worden?
In Israel gab es, und auch das war schon ein gut eingespieltes Ritual, nach jedem dieser Anschläge Kritik an Österreich wegen der zu freundlichen Haltung gegenüber den Palästinensern. Dazu muss man sagen, dass Israel zu dem Zeitpunkt auch nicht besonders genau differenziert hat dazwischen, also zwischen den verschiedenen Gruppen, die aktiv gewesen sind. Also im Falle des Flughafenattentats war es ja beispielsweise so, die Abu-Nidal-Organisation, das waren erklärte Feinde von Arafat und der PLO. Und deswegen, so wie das damals der Fall gewesen ist, dann Österreich eine zu freundliche PLO-Haltung vorzuwerfen, war halt nicht besonders sinnvoll, denn das waren ja Feinde der PLO, die da aktiv geworden sind und nicht die PLO, die da diesen Anschlag vollführt hat. Aber auch das war eben schon durchaus üblich. Es gab immer nach den Anschlägen der Palästinenser in Österreich Kritik aus Israel an der österreichischen Haltung. Und es hat in aller Regel zu wütenden, teilweise Schimpforgien von Kreisky speziell gegenüber Israel geführt, die zum Teil wirklich in offenen Antisemitismus übergeschwappt sind. Also das war ein sehr unrühmliches Beispiel, speziell auf diese Ausfälle und diese antisemitischen Ausfälle von Kreisky. Die werden gern in Vergessenheit geraten lassen, wenn man sich heute noch irgendwie an die Vorreiterrolle von Kreisky erinnert und sich noch damit rühmt, wie wichtig Österreich damals nicht gewesen ist. Also das hatte schon auch viele Schattenseiten, über die man heute nicht so gerne spricht.
Vielleicht gehen wir nochmal auf die Geheimdienste damals, warum die unter Anführungszeichen so machtlos gewesen sind, diese Gruppierungen ausfindig zu machen. War das einfach aus technischen Gründen oder hat man da nicht genau hingesehen? Diese Anschläge hat es in ganz Europa 70er und 80er Jahre gegeben, das war ein riesengroßes Problem. Warum war man da so lasch in den Kontrollen? Oder?
Also erstens muss man sagen, Österreich hat einfach keinen Auslandsgeheimdienst und war generell, was die Kooperation betrifft, was auf die Terrorabwehr betrifft, schon sehr auf die Kooperation mit anderen europäischen und israelischen Geheimdiensten angewiesen. Da gab es auch gute Kommunikationskanäle, die sind bereits in den 70er Jahren entstanden. Eben aus Anlass des palästinensischen Terrors gab es da schon eine enge Vernetzung europäischer Geheimdienste, die da Informationen ausgetauscht haben, teils Fahndungsergebnisse, Ermittlungsergebnisse ausgetauscht haben und so. Und auf diese Art und Weise auch viele Anschläge verhindern hat können, von denen man jetzt überhaupt erst im Nachhinein, Jahrzehnte später, erfahrt, dass sie unmittelbar bevorgestanden haben. Österreich hat zum gewissen Ausmaß von der Kooperation mit der PLO profitiert. Also auch die PLO hat speziell die Organisationen, die ihnen feindlich gesinnt gewesen sind, also eben beispielsweise die Abu-Nidal-Organisation, durchaus auch verpfiffen bei den Österreichern. Also die PLO hatte natürlich auch Interesse daran, nicht zuletzt im Eigenschutz, dass die Abu-Nidal-Organisation nicht völlig ungehindert sich durch die europäischen Länder morden kann. Aber also eine lückenlose Überwachung, so wie man das heute kennt, oder eine so gute geheimdienstliche Überwachung, wie man sie heute kennt, gab es damals noch nicht. Auf der anderen Seite, um das noch anzuführen, gab es speziell bei der Abu-Nidal-Organisation immer wieder die Gerüchte, dass das eine Organisation ist, die von vorn bis hinten von Geheimdiensten unterwandert ist. Zum gewissen Ausmaß dürfte es sowas auch gegeben haben, aber also speziell in diesem Feld schießen natürlich immer die Verschwörungstheorien ins Kraut, und es gibt also einen der Abu-Nidal-Biografen, es gibt zwei große Biografien über Abu-Nidal, und einer davon, Patrick Seale beispielsweise, hat ja bis zuletzt immer die Meinung vertreten, dass die Abu-Nidal-Organisation im Wesentlichen ein Instrument des israelischen Geheimdienstes ausgerechnet gewesen wäre, was schon eine etwas absurde Annahme ist, aber und auch damals schon absurd gewesen ist. Also was sicher der Fall gewesen ist, ist, dass es da sehr viel Geheimdienstaktivitäten gegeben hat. Österreich sich hat auch bemüht darum, eben so gut es eben möglich gewesen ist, auch Abu-Nidal-Leute zu überwachen geheimdienstlich, aber war auch dabei auf die Dienste ausländischer Organisationen angewiesen, denn ja, man selbst war einfach nicht gut genug ausgerüstet für solche Zwecke.
Sie haben es ja vorher schon angedeutet, die juristische Aufarbeitung. Vielleicht können wir dann nochmal ins Detail gehen, wie das wirklich passiert ist. Was ist mit den Tätern passiert, mit den Überlebenden?
Gut, die waren zunächst schwer verletzt und sind im Krankenhaus behandelt worden und sind dann vor Gericht gestellt worden und 87 auch zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Die zwei haben sehr unterschiedliche Entwicklungen von da an genommen. Der eine hat eine Haftstrafe mehr oder minder unspektakulär abgesessen und ist nach 22 Jahren freigelassen worden und dann eben aus dem Land ausgewiesen worden. Der andere, ein Herr namens eben Tafik Ben Ahmed Shahwali, war eine ganz andere Geschichte. Der hat über die Jahre hinweg immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Erstens, weil er sich nie irgendwie glaubhaft vom Terror losgesagt hat, sondern bis zu seinem Lebensende offenkundig ein Verfechter des Terrorismus als politisches Mittel, so ein Verfechter geblieben ist. Kurz vor seinem Tod hat es dann geheißen, er habe sich sogar noch dem Islamischen Staat angeschlossen oder seine Zugehörigkeit zum Islamischen Staat erklärt. Jedenfalls hat der immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, weil er also keineswegs gewillt war, seine Zeit in Haft einfach abzusitzen. 1995 ist ihm ein erster Ausbruch gelungen aus der Haft. Da ist er durch die Oberlichter in der Gefängnistischlerei geflüchtet und ist wenige Stunden später im Keller eines benachbarten Wohnhauses dann wieder festgenommen worden. Ein Jahr später hat er mit Mithäftlingen zusammen drei Frauen in der Haftanstalt als Geisel genommen und wollte sich damit eben freipressen. Die konnten überwältigt werden von den Polizeikräften. Das hat ihm dann nochmal 19 Jahre extra eingebracht. Ja, irgendwann 2006 oder so ist das gewesen, gab es dann nochmal eine Geschichte, wo er Gefängniswachbeamten gedroht haben soll, und dann gab es auch nochmal Zusatzstrafen. Also der hat die ganze Zeit ein weiterhin sehr illustres Terrorleben geführt, wenn man das so nennen möchte, und ist dann letztlich im Herbst 2024 in Haft nach 38 Jahren Haft als längst dienender Häftling Österreichs gestorben.
Zu den drei Tätern nochmal, wie sind die eigentlich nach Österreich eingereist? Wie haben sie da operiert? Wer hat sie unterstützt? Sind da noch andere Hintermänner aufgeflogen oder hat es da keine weiteren Ermittlungen gegeben?
Also es ist klar, dass es noch einen sogenannten vierten Mann gegeben haben muss. Das ist bekannt. Der hat die Täter am Tag des Attentats in der Früh noch zu einem gemeinsamen Frühstück im Hilton getroffen und ihnen offenkundig die letzten Anweisungen gegeben. Über den dürften auch die Waffen übergeben worden sein. Wo die Waffen hergekommen sind, ist eine nicht genau geklärte Sache bis heute. Es gab immer wieder Gerüchte, dass bestimmte Botschaften da möglicherweise, also die libysche Botschaft konkret darin involviert gewesen hätte sein können, ist aber nie bewiesen worden. Die Abu-Nilal-Organisation stand damals im Wesentlichen in Diensten Libyens, wie gesagt schon. Also insofern wäre das nicht unwahrscheinlich, dass es da irgendeine Art von Unterstützung und Kooperation gegeben hat. Aber dieser vierte Mann konnte auch identifiziert werden. Es gab ein Foto auch, das damals in den Zeitungen veröffentlicht wurde, aber der hatte sich zu dem Zeitpunkt schon aus Österreich abgesetzt und ist nie gefasst worden. Also ob der Name richtig war, ist sehr zu bezweifeln und er ist eben nie zur Verantwortung gezogen worden für seine Beteiligung. Die Täter in dem Fall sind alle erst kurz vor dem Anschlag nach Österreich eingereist. Die haben sich 2-3 Wochen vorher erst kennengelernt in einem Ausbildungslager der Abu-Nilal-Organisation im Libanon. Sind dort nochmal extra geschult worden am Umgang mit Maschinenpistolen und mit Handgranaten, eben also genau den Waffen, die dann in Schwächert auch eingesetzt wurden, und sind dann auf unterschiedlichen Wegen in den Tagen vor dem Anschlag nach Wien eingereist, nach Österreich eingereist und haben sich in Wien niedergelassen, in verschiedenen Hotels und Pensionen, haben die auch fast täglich gewechselt, um da möglichst Spuren zu verwischen oder es nicht leicht zu machen, ihnen da auf die Spur zu kommen. Haben sich dann eben am Anschlagstag selber da zum Frühstück getroffen und sind dann aber mit dem Taxi zum Flughafen gefahren. Interessant ist der Vergleich zu den anderen Attentätern der Abu-Nilal-Organisation. Also da hat sich schon die Vorgehensweise auch geändert. Wenn man sich die Synagogen-Attentäter anschaut und den Nittl-Mörder, die waren Leute, also zumindest der Nittl-Mörder und der Auftraggeber damals, dieser Bachir Yunis, das waren Leute, die schon jahrelang in Österreich gelebt haben zu dem Zeitpunkt. Also heute würde man sagen, die haben als Schläfer gelebt, schon längere Zeit hier. Der Nittl-Mörder und Synagogenattentäter hat schon seit Ende der 70er Jahre in Österreich gelebt, hat hier technische Physik studiert an der TU. Also hat gut Deutsch gesprochen, also der war jetzt, heute würde man sagen, ein bestens integrierter de facto Terrorschläfer, der darauf gewartet hat, irgendwann einmal dann sozusagen aktiviert zu werden von seiner Organisation.
Man spricht ja immer nur von den Tätern oder oft bei Terroranschlägen, die Opfer geraten in den Hintergrund. Was wissen wir über die Opfer eigentlich?
Ja, in Wien, also wenn man jetzt von Schwächert spricht, gab es eben 3 Opfer. Das eine war ein so ungefähr 50-jähriger Lehrer, ein Geografielehrer, der eben aus ja, auch Bildungsgründen eine Reise nach Israel unternehmen wollte. Und die andere, diese Frau, die erst Tage später im Krankenhaus verstorben ist, hat zu einer Familie gehört, die auch auf einer Reise nach Israel sich machen wollte. Und die dritte Person war israelischer Staatsbürger, soweit das aus den Zeitungen und den Meldungen ersichtlich ist, ein Auswanderer aus Österreich. Und dann gab es halt eine Reihe von schwer Verletzten mit zum Teil also wirklich bleibenden Schäden. Es gab einen Fall von einem Verletzten, der hatte schon eine schwere Gehbehinderung auf einem Bein noch aus Kriegszeiten und dem musste dann das andere Bein amputiert werden aufgrund der Granatsplitter, die da drinnen eingeschlagen haben. Es gab eine Tänzerin, die also so schwer verletzt wurde, dass eine Fortsetzung ihrer Karriere völlig unmöglich gewesen ist. Also da gab es unter den knapp 40 Verletzten, die es da gegeben hat, gab es also wirklich schwere und schwerste Verletzungen, die ihr Leben lang sicher mit den Folgen zu kämpfen hatten.
Bevor wir zu Abu-Nidal nochmal kommen, was wissen Sie über den Anschlag in Rom, wo knapp 20 Menschen gestorben sind? Das Attentat ist zeitgleich am selben Tag passiert. Das war auch Abu-Nidal oder war eine koordinierte Aktion?
Ja, also das war offenkundig eine zeitlich koordinierte Operation und sie war ja auch, also es waren ja im Prinzip Kopien voneinander. Also die Vorgangsweise war die gleiche, die Waffen waren dieselben, die gleichen. Und der einzige Unterschied, wenn man so möchte, ist, dass in Rom halt eben statt 3-4 Terroristen unterwegs waren und dass sie in Rom eben nicht fliehen konnten, sondern an Ort und Stelle, also 3 der 4 Attentäter erschossen wurden und einer verhaftet worden. Der ist dann in Italien zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Im Gegensatz zu dem vorher erwähnten Schawalli in Österreich hat der sich tatsächlich geläutet in der Haft, hat sich dann vom Terror losgesagt, hat das irgendwie bereut und zumindest auf relativ glaubhafte Art und Weise sich vom Terror losgesagt und ist dann irgendwann auch freigelassen worden. Das Interessante ist, dass Italien und speziell Rom in der Geschichte des palästinensischen Terrorismus eine wirklich überverhältnismäßig große Rolle gespielt hat und das nicht erst in den 80er Jahren. Aus Gründen, über die man spekulieren kann, war Rom und speziell Italien eben die ganze Zeit über eines der Hauptzentren des palästinensischen Terrorismus schon in den 70er Jahren. Und zwar in all seinen Aspekten. Also einerseits als Ort, als Stützpunkt von Terrororganisationen, angefangen vom Schwarzen September bis dann zur Abu-Nidal-Organisation, aber auch als Ort oder als Land, an dem Anschläge unternommen werden. Also allein der Flughafen Rom ist in etlichen Anschlägen zum Ziel geworden. Es war aber auch Ort von Gegenterrormaßnahmen, wenn man das so nennen möchte. Also nach den Olympischen Spielen hat ja Israel bekanntlich eine Kampagne von gezielten Tötungen gegen PLO-Terroristen unternommen. Auch da haben etliche schon in Italien stattgefunden. Also in Italien war immer ein Hotspot, was palästinensischen Terrorismus betrifft.
Was passierte mit Abu Nidal selbst? Der ist ja 2002 im Irak unter mysteriösen Umständen gestorben, war lange Zeit in Khartoum auf der Flucht im Sudan. Was weiß man über die Verfolgung von Abu Nidal? Wer hat sich da bemüht? Welche Gruppierungen sind hinter diesem Mann her gewesen?
Also hinter dem Mann sind so ziemlich alle her gewesen, dem man sich vorstellen kann. Über Abu Nidal selber ist es schwer, etwas zu sagen, weil das ganze Leben von dem ein großes Mysterium ist. Also es gibt zwar, wie gesagt, zwei Biografien von ihm, aber so sonderlich viel kann man da über ihn auch nicht wirklich in Erfahrung bringen. Also worin sich alle einig sind, ist, dass er selber jetzt persönlich offenkundig ein höchst paranoider Mensch gewesen ist und das hat sich auch und ein von Verschwörungstheorien besessener Kerl gewesen ist. Das hat sich auch in gewissem Sinne in der Organisationsstruktur seiner Organisation niedergeschlagen. Also die war strikt hierarchisch, also im Prinzip diktatorisch von ihm geleitet, mit strengsten Disziplinarmaßnahmen. Also da sind die Leute teilweise die eigenen Leute irgendwie gefoltert worden. Es gab regelmäßig irgendwie blutige Säuberungsaktionen in den eigenen Reihen wegen angeblicher oder tatsächlicher Spionage, wie auch immer. Also das war in vielerlei Hinsicht selbst im Vergleich zu den anderen palästinensischen Terrororganisationen schon nochmal eine andere Geschichte. Abu Nidal selbst, also Isam Sattawi, ein PLO-Politiker, der dann auch ein enger Vertrauter von Kreisky gewesen ist und sehr für eine israelisch-arabische Annäherung eingetreten ist, der hat Abu Nidal einmal ganz kurz einfach als Psychopath charakterisiert und das dürfte, denke ich, ein übereinstimmendes Urteil von allen gewesen sein, die sich damals mit ihm beschäftigt haben. Er hat in seiner illustren Karriere eben in den Diensten von verschiedensten Leuten und Ländern gestanden, Irak, Syrien, Libyen, teilweise im iranischen Regime, aber alles immer undurchsichtig, alles immer hinter so einem Nebel aus Geheimdiensten und Verschwörungen und wilden Geschichten. Und das hat sich im Prinzip bis zu seinem Tod fortgesetzt. Also Sie haben es erwähnt, 2002 ist er im Irak schon mit einem Schuss im Kopf gefunden worden, in seiner Wohnung in Bagdad. Wer jetzt geschossen hat oder den Finger am Abzug hatte, ist wie so vieles andere im Leben von Abu Nidal ein großes Mysterium. Es gibt die einen, die sagen, er habe Selbstmord begangen. Es gibt die anderen, die sagen, es habe der irakische Geheimdienst ihn loswerden wollen, weil er einfach zu viel wusste und vor der bevorstehenden US-Invasion zum Sturz Saddam Husseins wollte man das auf keinen Fall, dass denen der Abu Nidal in die Hände fällt, unter Umständen noch, so wie andere palästinensische Terrorpaten dieser Zeit, also Abbas beispielsweise, der für die Achille Lauro-Entführung dieses Kreuzfahrtschiffs verantwortlich ist, beispielsweise, der war so ein Fall, der nach dem Sturz von Saddam dann im Irak gefasst werden konnte. Also, dass das irakische Regime keine Lust hatte, Abu Nidal lebend den Amerikanern in die Hände fallen zu lassen, kann man sich schon vorstellen. Aber wie gesagt, letztlich geklärt wurde das nie, wer jetzt konkret den Finger am Abzug hatte.
Wenn wir zum Schluss darauf blicken, was dieses Attentat, wie das Attentat Österreich im Endeffekt verändert hat und welche Parallelen man zum heute ziehen kann. Wie würden Sie das einordnen?
Das Attentat hat mit Sicherheit den Terrorismus als Bedrohung nochmal auf ganz andere Art und Weise gegenwärtig gemacht als andere Attentate zuvor. Wir haben es schon besprochen. Also der allgemeine Schockzustand, der durch dieses Attentat ausgelöst wurde, der war schon etwas in dieser Form auch für Österreich Neues und hat die Art der Reaktion doch deutlich von der Reaktion auf andere Attentate in Österreich abgesetzt. Das Attentat war in einer Hinsicht auch ein Meilenstein, als es der letzte große palästinensische Anschlag in Österreich geblieben ist. Also alles danach, alle Terroranschläge, die danach in Österreich noch stattgefunden haben, hatten mit palästinensischem Terror und auch mit der Abu Nidal-Organisation nichts mehr zu tun. Und der Vergleich zu heute ist dann einfachsten wahrscheinlich in die Richtung zu ziehen, dass man sagt, was heute alles anders ist, als es damals ist. Also diese seltsame Mischung aus Terrororganisationen und Geheimdiensten, wie sie eben die 70er und 80er Jahre speziell bei den Palästinensern geprägt hat, das ist schon etwas, was es in dieser Form heute nicht mehr gibt. Also selbstverständlich gibt es auch Geheimdienstoperationen, die jetzt, was weiß ich, ein Al-Qaida oder ein IS oder sonst was betreffen. Aber also so wie das damals, muss man fast sagen, üblich gewesen ist, dass sich Staaten einfach so im Prinzip so Terrorunternehmen à la Carlos oder Abu Nidal bedienen, um ihre Interessen durchzusetzen. Das ist etwas, was in der Form heute wirklich der Vergangenheit angehört.
Spannend ist ja, dass diese Attentate damals ja vornehmlich politisch motiviert waren. Heute haben wir ja einen religiösen Kontext vielfach, was den IS oder Al-Qaida betrifft. Das spielte damals überhaupt keine Rolle.
Nein, Abu Nidal speziell ist ein interessanter Fall. Also er hat in seinem Leben nur ganz wenige Interviews gegeben. Eines davon war 1985 mit dem deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Und da hat er beispielsweise Deutschland explizit vor der Muslimbruderschaft gewarnt. Und die waren aus seiner Sicht gefährlich und Deutschland sei viel zu lax und man müsse gegen die Muslimbruderschaft vorgehen und so. Also mit Islamismus hatte der, also bei allem, was man ihm sonst vorwerfen kann, und das ist eine lange Liste, mit Islamismus hatte der tatsächlich nichts am Hut. Interessant bei Abu Nidal ist vielleicht, das sollte man auch noch erwähnen, dass die Organisation von ihm fällt natürlich immer unter das Schlagwort palästinensische Terrororganisation, aber das muss man in seinem Fall tatsächlich mit einem großen Fragezeichen versehen. Also ja, er selber war natürlich Palästinenser und er war im Gegensatz zu anderen Terrororganisationen, haben bei ihm auch tatsächlich nur Palästinenser als Mitglieder eintreten können. Aber wenn man es jetzt von den Zielen her nimmt, war Abu Nidal kein palästinensischer Nationalist. Für ihn war Palästina nicht das Ziel, um das es gegangen ist. Also wenn man sich unter palästinensischen Terrororganisationen, landläufige Organisationen vorstellt, denen es um die Errichtung und Gründung eines palästinensischen Staates geht, dann fällt Abu Nidal da nicht darunter. Abu Nidal hat, das macht er in dem Spiegel-Interview 85 auch ganz deutlich, hat sich als Syrer betrachtet, hat gesagt, er und seine Familie, wir sind alle Syrien. Und das Land, zu dem wir gehören, ist Syrien. Und Palästina ist Teil Syriens. Also der war kein palästinensischer Nationalist in dem Sinne. Aber jetzt im Vergleich zu heute, ja, auch das ist etwas, was wirklich der Vergangenheit angehört. Also diese Form von palästinensischen Nationalismus oder auch großsyrischen Nationalismus in seinem Fall, das ist etwas, was auf dem Terrorgebiet schon längst eben von islamistischen Gruppierungen aller möglichen Schattierungen abgelöst worden ist.
Welche Lehren hat Österreich von damals bis heute gezogen? Oder kann man das überhaupt so benennen? Oder?
Ja, also mit Lehren aus der Geschichte tue ich mir immer schwer. Interessant ist vielleicht die Frage, worüber nach wie vor nicht diskutiert wird. Also eine der Lehren, wenn man so möchte, ist ja das, dass man sich bemüht hat darum, das möglichst schnell zu vergessen und nicht so genau zu diskutieren. Also wie jetzt genau der Staat Österreich mit Terrororganisationen, zuvor mit der PLO und dann mit der Abu Nidal-Organisation, Verhandlungen geführt hat, Deals eingegangen ist, mit denen mehr oder minder kooperiert hat, im Falle der Abu Nidal-Organisation, das ist schon ein sehr dunkles Kapitel, über das einfach nicht so gern gesprochen wird. Und in dem Zusammenhang muss man nochmal natürlich auch auf diese ganze sogenannte Nahostpolitik Kreiskis zu sprechen kommen. Die wird in Österreich nach wie vor hochgeschätzt und er wird eben immer noch als Pionier der israelisch-arabischen Versöhnung und dergleichen irgendwie im Grunde genommen gefeiert. Aber das ist immer eine etwas seltsame Angelegenheit, denn letztlich hat auch die Einbindung von Arafat nicht zu einem Frieden mit Israel geführt, sondern Arafat ist bis zu seinem Lebensende de facto jemand gewesen, der sich im entscheidenden Momenten immer dem Frieden verweigert hat. Also ja, Kreisky konnte sich auf die Fahnen schreiben, Arafat aufgewertet zu haben. Ob das insgesamt eine positive Entwicklung gewesen ist, darüber müsste man erstmal ernsthaft diskutieren. Ich habe da große Zweifel.
Dann sage ich herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Ja, ich danke.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.